Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Heran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 6. Februar 2023, gleich dem 17. Bahman 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag unter dem Titel Islamische Revolution und Bildung. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer stimmt Amnesty und umfassender Strafminderung für Angeklagte der jüngsten Unruhen zu. Iran. IAEA weiß von Anreicherung auf 60% in Fordo. Und starke Erdbeben erschüttern Türkei und Syrien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer stimmt Amnesty und umfassender Strafminderung für Angeklagte der jüngsten Unruhen zu. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Irans hat am Sonntag anlässlich des 44. Jahrestags des Sieges der Islamischen Revolution und der Feiertage des Monats Rajab eine Amnesty oder Reduzierung der Bestrafung von Zehntausenden Menschen, die wegen der jüngsten Unruhen in Iran angeklagt oder verurteilt wurden, zugestimmt. In dem Schreiben von Rollah Hossein Mohseni Ejei, dem Leiter der iranischen Justiz, an den Revolutionsführer heißt es: Während der jüngsten Ereignisse haben sich viele Menschen, insbesondere junge Menschen, infolge der Propaganda der Feinde falsch verhalten und Straftaten begangen, die zusätzlich zu den Schwierigkeiten für sich selbst auch ihren Familien und Verwandten Schwierigkeiten bereitet haben. Und jetzt bittet eine beträchtliche Anzahl von ihnen um Vergebung, nachdem die Pläne der ausländischen Feinde und der antirevolutionären und volksfeindlichen Strömungen aufgedeckt wurden, und sie bringen ihr Bedauern und ihre Reue zum Ausdruck. Nach dem Vorschlag des Leiters der Justiz, Ayatollah Khamenei, den Führer der Islamischen Revolution Irans, eine Amnesty und Strafminderung einer erheblichen Anzahl von Angeklagten und Verurteilten der jüngsten Ereignisse sowie der Verurteilten der General- und Revolutionsgerichte und der Justizorganisation der Streitkräfte zuzustimmen, erklärte das geehrte Revolutionsoberhaupt sein Einverständnis. Damit den Angeklagten eine Amnesty oder Strafminderung zugutekommen kann, müssen diese folgende Bedingungen erfüllen: Keine Spionage zugunsten von Ausländern, keine direkten Kontakte zu Agenten ausländischer Geheimdienste, keine vorsätzliche Tötung und Körperverletzung, keine Zerstörung und Brandstiftung bei Regierungs-, Militär- und öffentlichen Einrichtungen sowie keine privaten Kläger. Iran. IAEA weiß von Anreicherung auf 60% in Fordo. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums antwortete auf die Erklärung der europäischen Troika und der USA über die Nuklearaktivitäten Irans. Nasser Kanani sagte: Die internationale Atomenergiebehörde IAEA wurde über die 60-prozentige Anreicherung in Fordo informiert. Die internationale Atomenergiebehörde behauptete am 1. Februar 2023 in einem vertraulichen Bericht an die Mitglieder des IAEA-Gouverneursrates. Eine unangekündigte Inspektion der Fordo-Anlage ergab, dass zwei Kaskaden von IR-6-Zentrifugen, die Uran auf 60% anreichern, anders verbunden waren als berichtet. Nach den Behauptungen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA haben die drei europäischen Länder, England, Frankreich und Deutschland, zusammen mit den USA in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt, dass sie dem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde, dass Iran grundlegende Änderungen an der Konfiguration einiger Zentrifugen in Fordo ohne Wissen der Agentur vorgenommen habe, Beachtung schenken werden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte am Sonntag, alle Anreicherungsmodi in Fordo sind im Fragebogen für die Konzeption enthalten. Kanani erklärte weiter, bei der jüngsten Inspektion im Januar 2023 sind keine neuen und widersprüchlichen Maßnahmen in Bezug auf den Fragebogen vom 17. November 2022 aufgetreten, die eine Meldung an die Internationale Atomenergiebehörde erfordert hätten. Starke Erdbeben erschüttern Türkei und Syrien. Bei schweren Erdbeben in der Türkei an der Grenze zu Syrien sind neuesten Meldungen zufolge mindestens 600 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Türkei seien mehr als 280 Menschen gestorben und mehr als 2000 weitere verletzt worden, sagte Vizepräsident Fuat Oktay. Das syrische Gesundheitsministerium meldete mehr als 230 Todesopfer und mehr als 600 Verletzte. Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hatte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Kahramanmaraş nahe der syrischen Grenze. Ein weiteres Beben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep gemessen worden. Das Geoforschungszentrum Potsdam gab die Stärke in einer aktualisierten Einschätzung mit 7,8 und 6,7 an. Das Erdbeben zerstörte viele Gebäude in großen Städten im Südosten der Türkei sowie in Syrien, wie in Aleppo und Hama. So etwas habe ich in den 40 Jahren, in denen ich lebe, noch nie gefühlt, sagte Erdem, ein Bewohner der türkischen Stadt Gaziantep, in der Nähe des Epizentrums des Bebens gegenüber Reuters. Wir wurden mindestens dreimal sehr stark durchgeschüttelt, wie ein Baby in einer Wiege. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommentierte den Vorfall in einem Tweet. Ich übermittle all unseren Bürgern, die von dem Erdbeben betroffen sind, meine besten Wünsche. Wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam so schnell wie möglich und mit dem geringsten Schaden überstehen. Der Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar. Das Erdbeben war auch in den besetzten palästinensischen Gebieten im Libanon und auf Zypern zu spüren. Türkische Medien: Aussöhnung zwischen Türkei und Syrien ohne Iran nicht möglich. In einem Artikel von Teleweb heißt es unter dem Titel »Ohne Iran geht es nicht«: Die Aufnahme umfassender diplomatischer Beziehungen und die Aussöhnung zwischen der Türkei und Syrien ist ohne die Unterstützung Irans nicht möglich. Am Sonntag hieß es in diesem Artikel unter Bezugnahme auf die Maßnahmen der Regierung des türkischen Präsidenten Erdogan im vergangenen Jahr bezüglich Aussöhnung und Normalisierung der Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Ägypten. Nach diesen politischen Veränderungen bat Erdogan den russischen Präsidenten Putin, ihm mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu versöhnen und den Boden für die Begegnung beider Seiten zu schaffen. In diesem Artikel heißt es, dass der Rückzug der türkischen Armee aus den besetzten Gebieten Nordsyriens, das Ende der Unterstützung der bewaffneten Gruppen und der syrischen Opposition sowie die Beendigung des Widerstands der Türkei gegen die Operation der syrischen Armee zur Befreiung von Idlib zu den Bedingungen für die Durchführung dieses Treffens gehörten, und es wurde hinzugefügt, auch wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird die Türkei nicht bekommen, was sie will. In dem Artikel heißt es weiter, dies sind Bemühungen, die jeder kennt, aber der syrische Präsident Bashar al-Assad hat gefordert, dass Iran sich den Verhandlungen und den Vermittlungsbemühungen Russlands anschließt, und dies hat dazu geführt, dass die Aufnahme von Beziehungen in der neuen Ära und die Aussöhnung von Ankara und Damaskus ohne die Unterstützung Irans unmöglich sind. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian der vor 2 Wochen nach Damaskus gereist war, um die Einzelheiten dieser Angelegenheit zu prüfen, reiste dann nach Ankara und Moskau. Und nach dieser Reise betonten Präsident Erdogan und sein Sprecher Ibrahim Kalin die Notwendigkeit der Beteiligung Irans an den Vermittlungsbemühungen. Der russische Außenminister Sergei Lavrov kündigte vor wenigen Tagen an, dass Iran zusammen mit Russland die Bemühungen der Türkei um eine Aussöhnung mit Syrien unterstützen wird. In diesem Artikel wird die Anerkennung der Notwendigkeit der Präsenz Irans bei den Versöhnungsgesprächen zwischen der Türkei und Syrien als diplomatischer Sieg Irans bezeichnet. Und es wird auch festgestellt, Iran steht trotz ausländischer Bedrohungen im Mittelpunkt der globalen und regionalen Aufmerksamkeit. Netanjahus Kabinett stimmt Bau neuer Siedlung nahe Gazastreifen zu. Am Sonntag gab der Ministerpräsident des israelischen Regimes die Zustimmung seines Kabinetts für den Bau einer neuen Siedlung im Grenzgebiet zum Gazastreifen bekannt. Laut der Nachrichtenagentur Sputnik schrieb Benjamin Netanjahu auf seinem Twitter-Account: Unter Mitwirkung des Ministers für Bau- und Wohnungswesen Yitzhak Goldknopf haben wir heute im Kabinett beschlossen, eine neue Siedlung in der Nähe des Gazastreifens zu errichten. Netanjahu behauptete, der Bau einer neuen Siedlung ist ein weiterer Beweis für die Macht Israels. Kürzlich schrieb die zionistische Zeitung Israel heute, Netanjahus Kabinett wird in der Siedlungsfrage im Westjordanland weitreichende Schritte unternehmen. Zu diesen Schritten gehört die Wiederbelebung der Siedlung Avita im Süden von Nablus. Laut dieser zionistischen Zeitung steht die Anbindung neuer Siedlungsprojekte an Infrastruktureinrichtungen auch auf der Tagesordnung des neuen Kabinetts des zionistischen Regimes. Die große Präsenz zionistischer und ultraorthodoxer Parteien in Netanjahus Kabinett hat ihn gezwungen, Zugeständnisse zu machen, um sie entsprechend den zuvor getroffenen Vereinbarungen zufriedenzustellen. Zionistische Siedlungen im Westjordanland und im besetzten Al-Quds Jerusalem sind die Residenzen von Anhängern der zionistischen und religiösen Parteien, der Haredim Ultraorthodoxe, und deshalb wollen sie dort weitere Siedlungen errichten. Lavrov trifft mit 95-köpfiger Delegation in Bagdad ein. Der russische Außenminister Sergei Lavrov traf am Sonntagabend an der Spitze einer 95-köpfigen Delegation mit Diplomaten, Geschäftsleuten, Befehlshabern der Armee sowie Medienvertretern in der irakischen Hauptstadt Bagdad ein. Während dieser Reise wird Lavrov mit Premierminister Mohammad Shia al-Sudani, Außenminister Fuad Hussein und Militärvertretern zusammentreffen. Der hochrangigen russischen Delegation gehören Vertreter von Öl- und Gasunternehmen und anderen russischen Wirtschaftsunternehmen an. 25 Reporter begleiten Lavrov auf diese Reise. Ahmad al-Sahaf, der Sprecher des irakischen Außenministeriums, sagte, dass die Iraker den Besuch der russischen Delegation im Rahmen von Bagdads Politik des Ausgleichs und der Öffnung von Türen für alle Partner, um Investoren anzuziehen, insbesondere im Bereich der Energie, sehen. Wie zuvor al-Sudanis Reisen nach Deutschland und Frankreich und die bevorstehende Reise des irakischen Außenministers Fuad Hussein diese Woche nach Washington. Lavrovs Besuch in Bagdad findet statt, nachdem die Europäer während des Besuchs des irakischen Premierministers durch den deutschen Bundeskanzler angekündigt hatten, dass sie beabsichtigen, das Energiedefizit Europas durch den Krieg in der Ukraine und die westlichen Sanktionen gegen Russland mit irakischem Öl und Gas zu kompensieren. Diese Reise hat nun mit der Umsetzung der europäischen Sanktionen für Seetransporte russischer Ölprodukte ab Sonntag eine noch größere Bedeutung erlangt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3, Mashhad 6, Isfahan 4, Shiraz 9 und Bandarabas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht. Gute Unterhaltung.
in Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir öffnen den Koran wieder bei der Sure Munafirun. Sie steht normalerweise an der 63. Stelle. Bis Vers 6 haben wir diese Sure besprochen und setzen nun die Erläuterung bei ihren Versen 7 und 8 fort.
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
Sie sind es, die sagen: Spendet nicht für diejenigen, die beim Gesandten Gottes sind, bis sie auseinander und von ihm weglaufen. Doch Allah gehören die Schatzkammern der Himmel und der Erde, aber die Heuchler begreifen es nicht. Sie sagen: Wenn wir nach Medina zurückkehren, so werden ganz gewiss die Mächtigeren die Schwächeren aus ihr vertreiben. Doch Allah gehört die Macht und auch seinem Gesandten und den Gläubigen. Aber die Heuchler wissen nicht Bescheid. In den ersten Versen der Sure Munafirun wurden bereits Verhaltensweisen der Heuchler genannt, an denen sie erkennbar werden. Es gibt noch weitere Merkmale, mithilfe derer auf ihre wahre Einstellung geschlossen werden kann. Die Heuchler, die nicht bereit sind, selber die Ziele des Propheten Gottes zu unterstützen, halten außerdem die anderen davon ab, den Anhängern des Propheten etwas zu geben und ihnen zu helfen. Damit wollen sie erreichen, dass diese sich vom Propheten zurückziehen. Es ist an folgendem Beispiel aus der Frühzeit des Islams zu sehen. Die Muslime in Medina, die Mekka zur Wahrung ihres Glaubens verlassen hatten, waren bedürftig geworden. Sie brauchten Unterkunft, Kleidung und Nahrung. Die Gläubigen in Medina halfen ihnen, wo sie konnten, aber die Heuchler, die sich für besser als die Muhajirin, die Einwanderer, hielten, sagten den anderen: Helft den Muhajirin nicht, damit sie wieder in ihre eigene Stadt zurückkehren. Die Heuchler in Medina meinten, es sei ein Zeichen für Größe und Macht, wenn jemand wohlhabend ist, und in ihren Augen war Armut ein Zeichen für Schwäche und Niedrigkeit. In Wahrheit sind Hab und Besitz aber nur ein Pfand, das Gott den Wohlhabenden überlässt, um klarzustellen, ob sie damit den Bedürftigen und Notleidenden helfen oder nicht. In Wirklichkeit haben Größe und Niedrigkeit des Menschen nichts damit zu tun, wie viel er besitzt. Vielmehr hängen sie davon ab, wie sehr jemand an Gott glaubt und seine Gebote befolgt. Von der obigen Stelle im Koran lässt sich ableiten: Erstens, finanzielle Not darf nicht dazu führen, dass sich die Gläubigen von den Führern der Religion abwenden. Gerade das wünschen sich doch die externen Feinde und die Heuchler unter den Muslimen. Zweitens, Leute, die alles mit Hilfe des Kriteriums Macht, Reichtum und finanzielle Möglichkeiten beurteilen, sind unfähig, die höheren Wahrheiten jenseits des Materiellen zu erkennen. Drittens, wenn sich jemand unter den Muslimen für mächtig hält, während er die anderen als niedrig und schwach betrachtet, gibt es Spuren von Heuchelei in ihm. Viertens, Falls die Gläubigen an ihrer Überzeugung festhalten und standhaft bleiben, garantiert dies dafür, dass Gott ihnen Macht und Größe verleiht. Die drei letzten Verse 9 bis 11 der Sure 63 lauten:
Ja, ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
O, die ihr glaubt, nicht ablenken sollen euch euer Besitz und eure Kinder vom Gedenken Gottes. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Und spendet von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt und er dann sagt: Mein Herr, würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen? Dann würde ich Almosen und die Zakat abgeben und zu den Rechtschaffenen gehören. Gott wird aber niemanden zurückstellen, wenn seine Frist kommt. Und Gott hat Kenntnis von dem, was ihr tut. Diese Verse enthalten einen Hinweis auf den Ursprung der Heuchelei. Es sind nämlich die Liebe zu den Kindern und zum Ehepartner, ebenso wie die Liebe zum Vermögen, welche den Menschen das Gedenken an Gott und die göttlichen Gebote vergessen lassen. Dies hat zur Folge, dass jemand nach außen hin vielleicht noch als gläubiger Mensch erscheinen mag, aber Unglaube und Götzenverehrung einen Platz in seinem Herzen gefunden haben. Gott mahnt die Gläubigen, dass sie darauf Acht geben, nicht in die Fallschlinge der Liebe zum Diesseits zu treten und den Weg Gottes zu verlassen. Er mahnt sie, dass dies zu ihrem Schaden in diesem und im ewigen Leben sein wird. Nichts und niemand darf den Menschen daran hindern, die Gebote Gottes und den Propheten Gottes zu befolgen, selbst die eigene Familie nicht und erst nicht das Verlangen nach einem Posten, Einfluss und Reichtum. Wie aber kann man sich aus dieser Falle Satans retten? Gott stellt uns den rettenden Weg vor. Der Mensch soll, solange er noch am Leben ist, von dem, was er besitzt, spenden, damit er nicht nach seinem Tod zutiefst das Versäumte bereut und wünschte, er könnte noch einmal auf die Erde zurückkehren, um zu spenden und gute Taten zu vollbringen. Ein solcher Wunsch wird nämlich nicht in Erfüllung gehen, ebenso wenig, wie der von Gott vorgesehene Zeitpunkt des Todes verschoben werden wird. Wir sehen, erstens, für den gläubigen Mensch steht Gott über allen Dingen und höher als alle anderen. Wenn es nötig wird, verzichtet der Gläubige für Gottes Sache auf alles, sowohl Hab und Gut als auch Frau und Kinder. Zweitens, der größte Verlust, den sich ein Mensch um Leben einhandelt und der sämtliche Schäden nach sich zieht, besteht darin, dass er Gott vergisst und es versäumt, seiner zu gedenken. Drittens, Während die Heuchler die Gläubigen vom Spenden abzuhalten versuchen, spornt Gott die Muslime im Gegenteil dazu an, anderen zu helfen, damit ihre Herzen frei von der Liebe zum Weltlichen werden. Die Liebe zum Weltlichen ist nämlich die Hauptursache für Heuchelei. Hiermit ist die Besprechung der Sure Munafirun zu Ende. Die nächste Sure in unserer Kurzexegese heißt Tarabon. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie nun ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Kuye Eşk, Gasse der Liebe. Vorgetragen wird es von Alireza Assar.
غیر مردن زمان را دوان نباشم پس من چگونه بویم این درد را دوا کن دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد پس من چگونه گویم این درد را دوا کن در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن با دست اشارتم کرد عزم سوی ما کن
Es geht weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Islamische Revolution und Bildung. Der Sieg der Islamischen Revolution im Iran am 11. Februar 1979, 22. Bahman 1357, stellt einen Wendepunkt in der mehrtausendjährigen Geschichte des Iran dar. Diese Revolution hat grundlegende Veränderungen in verschiedenen Bereichen der islamischen Gesellschaft bewirkt, einschließlich politischer und sozialer, kulturelle und wirtschaftliche Veränderungen. Eine der wichtigen Dimensionen der islamischen Revolution war jedoch die Bildung neuer und beispielloser Trends und Prozesse auf dem Gebiet der Verteidigung und des Militärs. Vor der Revolution, in der Ära der Pahlavi-Herrschaft, insbesondere während der Herrschaft des Schahs, war die iranische Waffenindustrie trotz großer Waffenkäufe nicht gewachsen und um militärische Ausrüstung und alle Arten von Waffen einzurichten und einzusetzen, insbesondere in der Luft- und Marine, waren die Streitkräfte während der Schahzeit stark von ausländischen Militärberatern abhängig, insbesondere von Amerikanern. Somit kann gesagt werden, dass das erste Problem der Militärpolitik des Schah-Regimes die schwere Waffenabhängigkeit des Iran war. Trotz des großen Budgets für den Militärsektor wurde das meiste davon für den Kauf von Waffen ausgegeben, anstatt dieses in die einheimische Militärindustrie zu investieren. Dieser Ansatz hatte zu einer starken militärischen Abhängigkeit des Iran vom Westen geführt. Das Regime des Schah hatte ein Militärbudget, das höher war als die weltweiten durchschnittlichen Militärausgaben. Im Jahr 1975 zum Beispiel trug das iranische Militärbudget 12% des BIP, während die weltweiten durchschnittlichen Verteidigungsausgaben bei 3,8% lagen. Das Schah-Regime hatte andererseits im Militärbereich Geld vergeudet, insbesondere bei den Rüstungsausgaben. Gleichzeitig hätte Iran seinen industriellen und landwirtschaftlichen Sektor entwickeln müssen, und die Vervielfachung der Ölpreise bot dem Land eine einzigartige Gelegenheit, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben, anstatt Geld für Waffenkäufe im Ausland zu vergeuden. Dr. Mohsen Jadadi, ein Politikexperte, sagt, dass der größte Teil der Militärausgaben des Iran während der Schahzeit für den Kauf von Waffen und die Stärkung westlicher und östlicher Rüstungsunternehmen ausgegeben wurde.
Thank you.
Nach dem Sieg der Islamischen Revolution wurde diese Politik, also Waffenkäufe im Ausland, aufgegeben und dafür Waffen im Inland produziert, wodurch tatsächlich Arbeitsplätze für junge Menschen und Wissenschaftler geschaffen wurden. Andererseits waren die Waffenkäufe des Schahs oft unklug. Er suchte nach teureren und nicht nach besseren Waffen. Zudem lösten die Waffenkäufe des Schah-Regimes ein Wettrüsten in der Region aus. Die zahlreichen Waffenkäufe des Schahs provozierten das Baas-Regime im Irak, die Armee des Landes zu vergrößern und auf Gelegenheit zu warten, um den Iran anzugreifen. Als die Islamische Revolution siegte und westliche Militärberater den Iran verließen, wurden Waffengeschäfte annulliert und so galt die Lage der iranischen Armee aus Bagdads Sicht als zu schwach. Der irakische Diktator Saddam Hussein sah eine gute Gelegenheit, den Iran anzugreifen. Im September 1980 startete er eine Großoffensive gegen den Iran. Der vom Baas-Regime im Irak vom Zaun gebrochene achtjährige Krieg wurde der Islamischen Republik Iran zu einem Zeitpunkt aufgezwungen, als sie angesichts der aufstrebenden Staatsordnung der Islamischen Republik Iran weder militärisch noch politisch in der Lage war, sich an einem umfassenden Krieg zu beteiligen. Dieser Krieg brachte jedoch sehr wertvolle und effektive Ergebnisse. Eine der wichtigen Aspekte der heiligen Verteidigung war der Aufbau der militärischen und politischen Macht des Iran und seiner Fähigkeit, den arroganten Mächten zu widerstehen. Imam Khomeini sagte über den aufgezwungenen Krieg: Dank des Mutes unserer tapferen Soldaten, des Mutes unserer großen Nation, die erreichen konnten, dass niemand in unser Land eindringen und niemand unserem Land schaden kann. Obwohl der aufgezwungene Krieg unserem Land viele materielle und menschliche Verluste zufügte, führte doch derselbe Krieg im Militärsektor zum Aufblühen der Verteidigungsindustrie im Iran, ein Faktor, der heute in politischen und militärischen Kreisen als abschreckend bezeichnet wird. Der Krieg und die außergewöhnlichen Bedingungen des Landes, der Druck und die Bedürfnisse schufen eine wertvolle Gelegenheit für das Wachstum der Industrien und Produktionsstätten des Landes und veranlassten engagierte und spezialisierte junge Menschen mit Kreativität und Initiative umfangreiche Aktivitäten zur Einführung militärischer Ausrüstung, insbesondere in der Luftwaffe und Marine, zu unternehmen und begannen auch mit dem Aufbau neuer Verteidigungsfähigkeiten. Diese Initiativen und Innovationen wurden zum Ausgangspunkt umfangreicher Aktivitäten im Verteidigungs- und Militärbereich, die dann zum Start großer militärischer und industrieller Projekte geführt haben. Tatsächlich waren diese Verteidigungs- und Industrieinitiativen und Innovationen eine der wichtigsten Segnungen des Krieges. Die heilige Verteidigung hat uns dazu gebracht, an uns selbst zu glauben und das Land auf der Grundlage der eigenen Fähigkeiten zu regieren. Die Auswirkungen dieses Selbstbewusstseins haben nach dem Krieg in verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen und neuen Verteidigungstechnologien zugenommen, sagte der Politikexperte Javad Mansouri. Es kann ohne Zweifel gesagt werden, dass diese großen Waffen und militärischen Fortschritte im Land nicht erreicht worden wären, wenn es keinen Krieg gegeben und das Land nicht unter der wirtschaftlichen und politischen Belagerung der Welt gestanden hätte. Die Errungenschaften der iranischen Waffenindustrie in den Jahren nach dem aufgezwungenen Krieg haben dazu geführt, dass Teile dieser wichtigen Industrie wie Raketen und Drohnen in den einheimischen Produktionsstätten hergestellt werden. So ist Iran heute eines der führenden Länder in verschiedenen Militärtechnologien. Trotz des Drucks und der Restriktionen, die von den westlichen Ländern nach dem Sieg der Islamischen Revolution auf den Iran ausgeübt wurden, darunter 8 Jahre aufgezwungener Krieg und die Verhängung einseitiger und multilateraler Sanktionen in den letzten Jahrzehnten, ist die Verteidigungsfähigkeit des Iran erheblich gewachsen. So ist die Islamische Republik Iran als Regionalmacht heute in der Lage, sich gegen alle regionalen und überregionalen Bedrohungen zu verteidigen. Das Ende des Irak-Iran-Krieges kann als Beginn einer neuen Ära in dem Entwicklungsprozess der iranischen Verteidigungsstrategie angesehen werden. Eines der grundlegenden Merkmale der neuen Ära war der Konsens hochrangiger Verantwortungsträger über die Notwendigkeit, abschreckende Bedingungen als das wirksamste Verteidigungsinstrument des Landes zu schaffen. Abschreckung hat koranische Wurzeln. Gott sagt im Koran: „Und haltet für sie bereit, was ihr an Kraft und an kampfbereiten Pferden haben könnt, um damit den Feinden Allahs und euren Feinden Angst zu machen, sowie anderen außer ihnen, die ihr nicht kennt. Allah aber kennt sie, und was immer ihr auf Allahs Weg ausgebt, wird euch im vollen Maße zukommen, und es wird euch kein Unrecht zugefügt." In diesem Vers wird die Bereitstellung von Ausrüstung und effizienten Menschen auf dem möglichsten Niveau und die Bereitstellung einer fähigen Streitmacht diskutiert, um die Feinde einzuschüchtern und bei denen Angst zu erzeugen, und bedeutet nicht unbedingt, sie zu verwenden. Tatsächlich wird in diesem Vers eher die Rolle der Abschreckung bei der Schaffung des Eindrucks von Stärke und militärischer Gewalt berücksichtigt. Und dieses Problem wird zu einem Faktor, um den Feind daran zu hindern, die Gläubigen anzugreifen. Um diese koranische Anordnung umzusetzen, konnte die Islamische Republik Iran über mehrere Jahrzehnte hinweg mit kontinuierlichen Bemühungen große Erfolge auf dem Gebiet der Herstellung verschiedener Arten von Militärausrüstung auf den Land-, Luft- und Seebereichen erzielen. Weltweit als ein Land mit einheimischen Militärtechnologien anerkannt zu werden und eine enorme Abschreckungskraft zu bieten.
که آسمونش از چشم ستاره روشنه، دل گرفته چرا مثل یه آینه میشکنه، ای تن خسته از سفر به فکر سایه.
Wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück Bahar Faj, vorgetragen von Bahram Gudarzi.
Thank you. بهار از راه رسید، گل هر سو دمید، کند قوقا هزار نغمه خوان، گل از عشرت بود جامه در آن. زتر شنو هر سو نوای شادی، زده سر ز باغ ما گل آزادی، ای بهارا خوش به بار آمدی.
پرستان در کمین این روزن، دشمن این مهر پاک جان فروزن، ای برادر دشمنان آزادی، تیر جان و بد نهاد و کین توزن.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.